Hallo, ihr hört die neue Folge vom Freifunkradio, die Sendung vom November 2021 und für uns was ganz Besonderes. Wir sind wieder in der Seabase hier. Und heute zu Gast ist Martin. Martin ist in der Pandemie zu Freifunk Berlin dazu gestoßen, wie überhaupt ganz viele Leute, die ich jetzt erst so nach und nach tatsächlich face to face kennenlerne.
Ja, das ist ja auch die Besonderheit heute. Das ist die erste Aufzeichnung seit anderthalb Jahren mindestens, wo wir uns in die Augen blicken können. Genau, aber jetzt sagen wir erstmal Hallo Martin.
Hallo zusammen, ich danke vielmals, dass ich an dieser Runde teilnehmen darf. Und wie schon gesagt, richtig, in der Pandemie habe ich den Freifunk für mich auch entdeckt. Und wie schon die Pandemie einiges, sage ich mal, möglich gemacht hat, so ist auch diese Notlage dazu imstande gewesen, auch meine Not persönlich im Sinne von Bedarf an Kommunikation zu lösen. Und deswegen finde ich gerade, habe ich jetzt, sage ich mal, einen Ort gefunden, wo man, sage ich, mehr Möglichkeiten.
Hat, ja, und du lernst jetzt auch erstmal die Seabase kennen, weil ihr seid am Alles-Anders-Platz, steht oben auf dem Gebäude. Haus der
Haus der Materialisierung,
Materialisierung.
wo Gedanken frei sind und sich materialisieren zu etwas und etwas schaffen. Man sagt, genau, es ist auch Haus der Statistik früher gewesen. Wir haben auch einen sehr interessanten Raum, wo im Endeffekt sehr viel Netzwerk und Strom zusammenführt, was angemietet wird. Und es sind immer wieder mal Gesichter, die dazustoßen. Und ich hoffe.
In dem Haus der Materialisierung habt ihr ja quasi auch Internet verbreitet. Also ich habe schon gehört, dass da immer wieder Glasfaserleitungen kaputt gehen, weil irgendjemand drüber läuft und
Ja, von Glasfaser weiß ich jetzt nichts, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mal immer wieder mal Strom weg ist, weil wir sind ja da nicht alleine. Es sind ja viele kleinere Gruppierungen dort tätig und auch gesellschaftlich, sozial findig. Also ich weiß auch zum Beispiel Foodsharing oder auch Recycling. Upcycling von Rohstoffen jeglicher Art findet dort statt. Das ist ein sehr soziales Projekt und Haus mit verschiedenen Köchen und kreativen Ideen und Gedanken. Und deswegen ist auch Freifunk passt da eigentlich sehr gut. Es gibt ja, Freifunk entwickelt sich ja so divers und in alle Richtungen. Man merkt auch wieder, dass die Anwohner dieses Hauses ein großes Interesse haben und immer wieder mal reinschnuppern und man unterstützt sich, ne, so gegenseitig. So, und wir geben mal ein Netzwerkkabel raus, die geben uns mal ein Bleirohr zur Verfügung. Ja, das ist wirklich also ein
Geben und Nehmen.
wildes im Endeffekt Hand in Hand austauschen. Ne? Nicht nur materiell, sondern auch gedankenmäßig wird alles materialisiert.
Ja. Also wer in Berlin mal zu Gast ist und die Freifunker treffen möchte, der kann das weiterhin da auch jeden Mittwoch tun. Jeden ersten Mittwoch finden die Treffen in der Seabase statt, auf der Seabase, Entschuldigung. Und die anderen Mittwoche sind dann in der Regel im Haus der Materialisierung.
Genau, das ist am Alexanderplatz. Und
Bei OpenStreetMap ist es dann das Haus der Statistik. Also das hat noch nicht
genau.
da Eingang gefunden. Das ist das Haus der Materialisierung.
Richtig, aber am besten ist dann, glaube ich, auch schon fast so.
Am besten ist die Beschreibung im Wiki zu lesen. Da steht nämlich drin, wie man da hinfindet. Das ist gar nicht so trivial.
Genau, hat ein bisschen Überredung gekostet, aber mittlerweile trifft sich die Gruppe eben auch am ersten Mittwoch hier in der Seabase.
Genau.
Besonderes Verhältnis dazu.
Der Wunsch wurde aber auch schon früher geäußert, nur war halt nicht offen, weil ich glaube, gerade aktuell suchen wir noch nach einer klimaneutralen Heizmöglichkeit, weil das wird ja auch gerade so ein bisschen rohbaumäßig versucht abzudecken. Ne? Aber ansonsten, wir machen uns warme Gedanken
Ja.
und Funk, aber einer gewissen Leistung ist ja auch wie eine
Wärmt
Mikrowelle,
auch, ja.
wärmt auch.
Apropos Seabase, da stehen ja in den nächsten Jahren auch Jubiläen an. Im nächsten Jahr ist das 20-jährige Jubiläum des ersten Freifunktreffens auf der Seabase. Die sogenannten Wavelöten-Treffen, wo dann anfangs, glaube ich, auch Antennen gelötet wurden und Router zusammengeschraubt wurden, als es noch keine Plastikrouter gab.
Ja, definitiv. Ich meine, am Anfang war das ja eine sehr teure Angelegenheit, einen Freifunkknoten zu betreiben.
Höre ich dann einen Workshop?
Die WLAN-Karte hat 300 Mark gekostet. Das Pigtail, um eine externe Antenne anzuschließen, hat dann nochmal beim Selberlöten schon, glaube ich, 30 Mark gekostet. Dann brauchte man noch, weil wir noch PCs hatten, brauchten wir noch eine ISA zu PCMCIE Adapterkarte, die hat nochmal 100 Mark gekostet und so, ja, also ein Freifunkstandort hat dann so um die 500 D-Mark gekostet, obwohl wir für die Rechner alte Hardware verwendet haben.
Wie viel hat deine erste WLAN-Karte gekostet, die du für Freifunk Berlin?
Meine erste WLAN-Karte. Ich glaube, ich habe gar keine WLAN-Karte, sondern das ist alles hier schon verbaut. Mhm. Aber
war auch nur ein Scherz. Nein, ich wollte eigentlich darauf mal hinaus, wie bist du zu Freifunk Berlin gekommen? Also wir hatten ja jetzt in der Einleitung schon gehört, dass du in der Pandemie wahrscheinlich wie viele zu viel Freizeit hattest und zu wenig Kontakt nach außen und dann hast du dich mal umgeschaut.
Genau, Sozialisierung und vom Ding halt her, man merkt halt, dass das gerade, was so die großen Internetanbieter auch ganz so in der Pandemie ein großes Problem hatten, waren zum Beispiel Reparaturen oder gerade Umzüge und einen Technikertermin halt zu finden, war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr schwierig und auch der persönliche Kontakt wurde ja per SMS strengstens einigermaßen sogar verboten oder wurde auch geraten, ja, die sind gar nicht erschienen. Ja, also es gab denn Termine, wo die nicht entschieden sind.
Also du hast tatsächlich ein Konnektivitätsproblem mit deinem Internet.
Ja, ja, und das ist natürlich, wenn man zu Hause in einem Lockdown ist, so gewesen ist und dann mit die Kommunikation mit der Außenwelt wörtlich nicht mehr möglich ist, dann muss man natürlich erfinderisch sein. Rauchwolken geht halt nicht. Ja, das ist halt ein
zu langsam.
Klimamäßig. Ja. Genau, und die meisten Menschen kennen nicht mehr Mausen oder sich mit auf diese Art
zu kommunizieren. Auch zu langsam, um Internetseiten aufzumachen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Und irgendwann ist auch das mobile Datenvolumen schnell aufgebraucht in Deutschland, ne?
Also es war tatsächlich so, dass du zu Hause dann kein Breitband hattest, außer übers Mobiltelefon.
Genau, richtig, richtig.
Erstaunlich.
Gibt es immer noch. Und ich würde gar nicht so sagen, also ich meine, ich kenne auch viele Personen, wohnen ja auch immer noch in Neukölln, wo es viele, sage ich mal, auch sozial schwächere Personen gibt. Und auch gerade mit den ansteigenden Mieten wird ganz oft überlegt, gut, wo kann ich zuerst kürzen? Am Essen ist schwierig, Miete ist halt fix. Und dann wird auch mal ganz schnell der DSL-Vertrag oder die andere Kosten, die finde ich für notwendig erachtet werden, gekürzt. Und da sehe ich halt gerade so ein bisschen auch Diskriminierung aktuell von halt mehreren Telefonanbietern. Hat sich ja auch jetzt ergeben über die Jahre, Menschen, die viel wechseln oder viel umziehen, dass die dann in der Schufa, ja, sage ich mal, einen nicht so positiven Eindruck hinterlassen oder bei Menschen, die vielleicht kein Interesse haben, ein Profiling von sich zuzulassen. Da sehe ich gerade Freifunk als Möglichkeit immer noch, ohne dass ich, sage ich mal, mich mit meinem Echtnamen oder eine 10-jähriges Gutachten vorzuweisen habe, dass ich auch hier, sage ich mal, Anschluss habe am sozialen und kulturellen Miteinander und dass dieses Netzwerk im Endeffekt frei verfügbar ist für jedermann. Ob ich jetzt frisch hergezogen bin oder finanziell schwach dastehe, das interessiert Freifunk halt nicht, ne?
Menschen, die ein geringes Einkommen haben, also Menschen, die einkommensschwach sind, sind nicht sozial schwach. Damit bedient man so eine sehr klassistische Abwertung von Menschen. Also es gibt Menschen, die sehr viel für andere Menschen tun und nie Geld haben, die als sozial schwach zu bezeichnen, im Gegensatz zu jemand, der Milliarden verdient mit irgendeinem Internetkonzern und nicht teilen kann, da weiß ich dann, wer sozial schwach ist.
Nein, ich meinte, weil...
Das ist ein beliebtes Jargon.
Ich wollte darauf hinweisen. Ich weiß, das ist gut. Das meinte ich auch nicht.
Und dann hast du deinen Laptop aufgeklappt und hast gesehen, ach, hier gibt es Netzwerke, wo ich kein Passwort eingeben muss. Da schaue ich doch mal genauer hin, oder?
In meinem Bereich gibt es gar keinen Freifunk in der Nähe. Ich musste erstmal mit Richtfunk, sage ich mal, zum größeren Punkt eine Verbindung aufbauen. Und da hatte sich schon, sage ich mal, die ersten Schwierigkeiten für mich, sage ich mal, gleich ergeben. Aber die Freifunk-Community ist sehr hilfsbereit, auch da beratend zur Seite zu stehen, initial. Und dann habe ich ganz klar gesagt, also hört mal, das, was ihr da macht, das finde ich ist super. Ich bin auch bereit, auch eine größere Menge an eigenen Mitteln zu investieren und damit auch gleich meine Nachbarn davon nutzen, weil ich meine, bei mir, es war ja klar, dass das eine nur temporäre Problematik. Aber ich weiß, ich habe ja auch zum Beispiel sehr häufig meinem Nachbarn meinen Internetzugang zur Verfügung gestellt. Und da war auch immer wieder klar, die Angst lebte mit, habe ich jetzt irgendwelche Konsequenzen davon zu befürchten oder so?
Also bist du gleich ins tiefe, kalte Wasser gesprungen und hast nicht wie das normal, dass man sich vielleicht mal einen Router kauft, den man ins Fensterbrett stellt?
Nein, nicht kleckern. Also bei
hast gleich mit Richtfunk angefangen.
Ja, nicht kleckern. Also in der Hinsicht muss ich wirklich sagen, keine halbe Sachen. Und habe es mir im Endeffekt durchgelesen und gerade auch den Mehrwert halt erkannt. Und gleich gesehen, so, also wenn ich hier jetzt, sage ich mal, ein bisschen mehr Geld investiere oder auch mehr Zeit, dann ist das auf jeden Fall nicht verloren oder irgendwie, ich sag's mal jetzt hier, am Automaten oder verschwendete Zeit, sondern da haben wirklich auch andere Menschen was davon. Und deswegen dachte ich da gleich, wenn ich jetzt hier mehr in das Zeit investiere, dann ist das für mehrere Generationen oder an jetzt Beteiligten
sinnvoll. Und jetzt bist du mittendrin im Layer 8.
Layer 8, das habe ich auch hier erst hier kennengelernt, den Begriff. Ich kenne nur 7 Layers und habe immer wieder so zwischen 2 und 7 bin ich drin. 1 hatte ich noch nicht Erfahrung.
Genau. Ja, aber Layer 8 ist ja auch ganz spannend.
Ja. Interessant, ja. Hochkomplexes Thema.
Ja, und du hast dann wahrscheinlich Hilfe von anderen bekommen, die aus der Community kamen und dir erzählt haben, was die Firmware ist, wie das funktioniert. Also du bist ja schon Informatiker vom Hintergrund her, oder? Du hast
Wirtschaftsinformatik würde ich eher als der, sage ich mal, Einstiegsinformatiker nennen mit, sage ich mal, wirtschaftlichen Anwendungshintergrund.
Aber auf jeden Fall hast du auch schon mal Technik gesehen und hast da wahrscheinlich auch schon ein bisschen Ahnung.
Wir mussten so ein bisschen programmieren, aber ich würde mich jetzt, sage ich mal, nicht mit jemandem messen, der, sage ich mal, rein Informatik 5 Jahre gecodet hat. Ja, wir mussten auch unsere Grundlagen, sage ich mal, Studium, Paradigmen und technischen Schaltkreise lernen, aber in der Tiefe, sage ich mal, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt Assembler oder irgendwas dekodiert, nein.
Nee, aber das macht, glaube ich, halt den Einstieg in Freifunk schon ein bisschen leichter, wenn man halt sich ein bisschen besser mit der ganzen Materie auskennt, als wenn man noch nie davon gehört hat. Und gerade wenn du halt mit Richtfunk auch angefangen hast gleich oder eingestiegen bist, und da muss man ja schon ein bisschen Kenntnisse sich erarbeiten, was Netzwerktechnik angeht.
Das finde ich, glaube ich, aktuell gerade sogar nicht, weil es wird einem viel, viel mit grafischer Oberfläche und viel Erklärung einfacher gemacht. Also gerade auch jetzt bezüglich, wir hatten ja auch schon mal das Gespräch, die Kunst eines Professors ist, komplexen Inhalt auch einem nicht gebildeten Personen klar, einfach zu vermitteln. Die Menschen haben ja schon ganz oft irgendwo ein Verständnis für verschiedene Dinge. Und dann muss ich einfach nur Metaphern finden oder Gleichnisse, die dazu passen. Also ich hatte zum Beispiel für mich, auch ohne irgendwie gewisse Routing-Protokolle oder Batman kennengelernt zu haben, konnte mir man auch halt mit Gleichnissen schon die Grundlagen verstehen. Und zum Erstbetriebnahme hat das eigentlich nicht viel benötigt. Also war ja auch zum Beispiel beim freifunk.net auf der Webseite, war ja auch auf dem Video und im Wiki viel dazu aufgezeigt. Und man konnte eigentlich sich der Anleitung gut runterarbeiten. Auch Installation eines OpenWRT-Software auf einem Gerät.
Und hast du das Talent, die Informationen auch gut zu finden?
Nee. Dafür
genau, ist und dann umzusetzen.
Das lernt man sowieso im Studium. Das ist heutzutage, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit, gutes Googlen. Ja. Gutes Googlen, Stack Overflow, alles andere. Wissen kann man sich immer eigenen. Man muss nur die Technik dazu entwickeln, Informationen zu filtern, was ist Werbung und was ist Wissen. Ja, das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Ansonsten muss man autodidaktisch sein wie eine Dame, die hier anwesend ist. Die kriegt das auch bestimmt ohnehin.
Ich hatte noch eine kleine Frage. Also bei dir ging das Internet nicht mehr oder das Mobildatenvolumen war erschöpft. Woher wusstest du, dass du das bei Freifunk findest? Also hattest du das irgendwie in der Informatikpresse gelesen bei Golem oder so? Wie bist du eigentlich überhaupt auf Freifunk gekommen? Weil wenn ich Leute frage, die eigentlich nicht so technikaffin sind, ob sie Freifunk kennen, dann kennen es die meisten nicht. Also ich würde sagen, vielleicht für 20-30% haben schon mal gehört, das Wort.
Ich hab gegoogelt, wie ich eigentlich mein eigener ISP oder beziehungsweise wie ich im Endeffekt auch zu Hause hatte ich das Problem. Ich selber war nicht so abhängig vom Internet, aber im Endeffekt Freundin wohnend und natürlich auch Nachbarn, die da eigentlich schon am Internet immer dran waren. Und wie kriege ich die befriedigt? Dann dachte ich, Mensch, es kann doch nicht sein, dass nur der Telekom-Mensch das jetzt machen kann. Warum kann ich das nicht selber? Es sind doch nur 2 Drähte da im Endeffekt reparieren und anschließen an dem DSLAM. Ja, es war ja unten im eigenen Haus. Ich habe es ja gesehen, wie der Nachbar im Endeffekt oder irgendjemand den Klingeldraht beschädigt hat. Das war ja wirklich so. Ja. Und meinte ich so, das kann ja nicht immer so sein mit diesen ganzen Papierkram-Verwaltung. Warum kann ich das nicht alleine machen? Und das hat mich in erster Hinsicht motiviert, erstmal zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich, um selber Internet anzubieten, ja, so gerade so Provider-mäßig. Na, und dann kamen natürlich ganz viele Freifunkbeiträge bei der Google-Suche da heraus. Habe ich erstmal das gegoogelt, dass, oh, was ist denn Freifunk? Da hatten schon andere Leute den Gedanken, selber ein Internet-Service-Provider zu sein und Internet anzubieten. Und eins führte zum anderen und dann landete ich bei freifunk.net.
Okay, also es war nicht, dass du vorher schon mal davon gehört hast, sondern noch nie. Du wolltest Selbsthilfe praktizieren und bist dann auf Freifunk gekommen.
Genau,
Selbsthilfe. Ja. Besser kann es nicht laufen. Ja. Das ist so, so wollen wir das. Also ich unter anderem.
Genau, und ich hatte ja sowieso schon auch den großen Drang halt ja, weg, ein bisschen vom Telekom oder 1&1, weil auch ganz oft immer die ihren eigenen Standard-DNS-Filter benutzen. Und fühlte ich mich immer so ein bisschen bevormundet. Also diese bitte Webseiten nicht nehmen oder irgendwelche Routen, die man gar nicht mehr im Endeffekt nachvollziehen könnte. Warum wird das denn jetzt dorthin geroutet? Und das fand ich zum Beispiel beim Freifunk, fand ich das sehr gut, dass man das erstens sehr transparent war und ich selber aussuchen konnte, alles einstellen konnte.
Ja. Mir gegenüber hast du erwähnt, dass du mit dem Pico-Peering Agreement dass du da Reformbedarf siehst und du hast auch gemeint, dass andere Leute auch Reformbedarf sehen beim Pico-Peering Agreement.
Ja, das ist, ich sag's historisch bedingt, das ist ja ähnlich wie zum Beispiel auch bei dem, es gibt ja gewisse, sag ich mal, Grundlagen, auch zum Beispiel bei Gesetzen. Da hat man ja auch sowas mal festgestellt vor ein paar Jahren, dass das Gesetz zur Majestätenbeleidigung vielleicht nicht mehr ganz zeitgerecht mehr ist. Und nicht mehr notwendig ist, beziehungsweise man sich weiterentwickelt hat. Und auch viele Gesetze, die das Internet und Kommunikation abdecken, die sind zu einem Zeitpunkt entstanden, wo man noch ein anderes Verständnis und andere technische Möglichkeiten hatte. Und gerade jetzt, wo es so ein bisschen zu mehr zum Verantwortung geht, hat sich jetzt auch ein bisschen so die Meinung gebildet, dass man den Nutzer eines solchen Freifunkknotens vielleicht nicht, das ist ja nicht nur, wie gesagt, jemand, der jetzt komplett Informatik studiert hat, sondern auch jemand, der absolut technisch unaffin ist, aber gerne an diesem sozialen Projekt miteinander gerne auch ein Teil dieses Netzwerks sein möchte. Oder eine ältere Person, die auch sich damit nicht beschäftigen kann, sei es auch, weil sie keine Zeit hat, und einfach ihre Geräte dort frei anschließt. Wir müssen natürlich wissen, dass mit sehr viel Freiheit und sehr viel Möglichkeiten auch so, dass nicht nur, sage ich mal, für soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden kann, sondern auch natürlich andere Personen oder Interessen andockt. Ja? Sei es zum Beispiel irgendwelche Botnetze aufzubauen oder Personen auszuspionieren, also eine gewisse Verantwortung zu übernehmen in der Richtung oder vorweg, sage ich mal, jetzt hört sich doof an, Filtering, aber es ist ja eine Art Firewall, dass man auch die Nutzer schützt primär und sagt, so, jetzt bist du dabei, guck dir vielleicht ein bisschen was an. Wir haben jetzt hier ein gewisses Client-Isolation, dass man deinen Drucker oder deinen Staubsauger oder Fernseher, die jetzt auch im Freifunknetz, die du jetzt hinzugefügt hast, jetzt nicht zum Beispiel für jedermann sichtbar sind, falls die Firmware nicht mehr aktuell ist oder die im Endeffekt gegen dich...
Aber was hat das mit dem Pico-Peering Agreement zu tun?
Weil es erlaubt angeblich nicht, den Verkehr zwischen Freifunkknoten zu behindern bzw. zu filtern.
Es ist Peering.
Ja.
Also, du kennst das Prinzip von Peering. Also... Du hast ein Netzwerk aufgebaut, ja. Das hat 1000 Nutzer.
Ja.
Jemand anderes hat ein Netzwerk mit 100.000 Nutzern. Und der Netzwerkeffekt will es so, dass je größer das Netzwerk ist, desto mehr Wert hat es für die Benutzer. Und das hat eben dazu geführt, dass es eine globale Vernetzung gibt. Und das bedeutet eigentlich, dass man den Traffic, den man als Pico ISP macht, klein, dass man den für andere weiterleitet. Das ist jetzt nicht irgendwie gedacht für die Firewall, die du in deinem WLAN-Router drin hast, für das Hotspot-Netzwerk, wo die Leute sich damit verbinden.
Genau, es wird auch
ein. Da hat auch niemand bis jetzt darüber Diskussionen geführt. Das war völlig fernab von dem, was wir bis jetzt angedacht haben, dass jemand mit anderen Leuten darüber diskutieren möchte, ob er eine Firewall drin hat. Also ich mache das so, ich habe keine Firewall drin. Mhm. Also bei mir werden die Clients, die haben dann eine im Freifunk gültige IP und da ist auch keine Firewall dazwischen. Weil ich möchte ja, dass die Leute Services auch gegenseitig anbieten können und dass sie da keine komischen Tricks wie NAT Traversal machen müssen, eben dass sie quasi doch ein Loch durchbohren müssen durch die Firewall. Außerdem ist es für so kleine WLAN-Router ist es überflüssige Blunz, wenn die da noch Firewall-Regeln drin haben.
Ich habe jetzt einen Standort gewinnen können, gerade um zum Beispiel auch ein Freifunkmitglied am Freifunk mit anzuschließen. Unter der Bedingung, dass der Haushalt selber das Freifunknetz nutzen kann und nicht in der Gefahr sein muss, stehen muss, dass es davon irgendwelchen Angriffen bzw. Ausgesetzt ist oder Lauschgeschichten, also die wollen keine Konsequenzen davon haben. Sie möchten gerne das einfach nur zum Internet nutzen, dass die Geräte einen Internetzugang haben, haben aber auch keinen Bedarf, dass die Geräte untereinander kommunizieren müssen, also es ist kein Drucker oder sonst etwas.
Aber dann würde ich es an der Stelle tatsächlich anders lösen. Dann,
gibt es ja, optional. Es ist ja nicht dafür da, also ich sage ja nicht,
dass also das Pico Peering Agreement, das garantiert ja erstmal, dass es halt innerhalb des Freifunknetzes zwischen den Routern freies Geleit sozusagen für genau. Traffic gibt, dass da nichts gefiltert oder gedrosselt wird.
Das soll auch nicht geändert werden, das soll lediglich nur optional also die Möglichkeit sein, dass auch Personen sich gerne dafür entscheiden. Wir möchten aber gerne bei uns eine Client-Isolation bzw. eine Sicherheit haben, gerade im Sinne von, weil ich in einem komplett offenen Netz, ich weiß ja nicht.
Ja, aber dann macht man halt... Also du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht ein komplett freies Netz haben und ein in sich geschlossenes Netz. Das wird einfach, glaube ich, nicht funktionieren. Ich würde das dann tatsächlich eher so lösen, dass man noch einen zweiten Access Point, eine zweite
SSID zum Beispiel
WLAN aufmacht und in diesem kann man dann ja tun und lassen, was man will. Man kann ja auch seine privaten Netze quasi an dieses Freifunk anschließen dann.
Genau,
und aktuell... So würde ich es auch mit meinem Drucker machen oder das Client Isolation ist ja auch nur ein WLAN-Ding, oder? Das ist ja nichts, was in LAN-Netzwerken und wenn ich meinen Drucker über LAN anschließe, nutzt mir halt Client Isolation nichts, dann drucken trotzdem alle, die vorbeifahren, ihre Testseite aus.
Und historisch ist es so, dass wir die Netze auf der Mesh-Technologie aufgebaut haben. Das heißt, das WLAN arbeitet früher im Ad-Hoc-Modus. Heute gibt es 802.11s, ein IEEE-Standard, der im Prinzip eine verbesserte MAC-Schicht ist für Ad-Hoc, also Multipoint-zu-Multipoint-Kommunikation. Da gibt es sowieso keine Client-Isolation. Das gibt es da sowieso nicht.
Das soll es ja auch nicht an der Stelle geben. Also es soll ja weiterhin, sage ich, die Backbone-Links sollen ja so weiterhin arbeiten und funktionieren, wie sie sind. Es soll lediglich nur die Möglichkeit dem Nutzer gegeben werden oder beziehungsweise auch gerade den Haushalten oder Personen, die sich an dem Freifunknetz mit partizipieren, dass sie eine Client-Isolation beziehungsweise oder halt sagen...
Das widerspricht dem ja nicht.
Ja gut, das ist momentan leider in der Diskussion so aufgeheizt, dass es gerade widerspricht. Also wenn sie am Freifunk mitmachen, dann muss es offen sein. Und,
muss dann offen sein?
Es muss im Peer-to-Peer-Agreement steht, es darf nicht gefiltert werden, beziehungsweise es muss offen sein.
Naja, wenn man dahinter sein
privates Netz nochmal... Es wird so hart 1:1 ausgelegt, wie es steht,
das ist eine Missinterpretation.
Natürlich, aber deswegen wollen wir optional...
Es geht um das Peering. Du redest von dem Schutz von Endgeräten, die selber gar nicht am Peering teilnehmen. Wenn du ein Endgerät bist, was an einem WLAN-Hotspot verbunden ist, dann reicht es sowieso, also von seiner Netzwerktechnologie her, keine Daten für andere weiter. Noch nicht mal denen, die im gleichen Netzwerk teilnehmen.
Genau, darum geht es ja. Wir wollen nicht im Endeffekt das Peering, das wird leider so aufgefasst im Peering, ich weiß auch nicht warum.
Dann klären wir das vielleicht jetzt,
einfach,
dass es damit nichts zu tun hat. Also es geht wirklich nur darum, jemand, der Internet-Services oder der ein Netzwerk anbietet, vernetzt sich mit anderen, die das genauso machen. Und zwar auch auf dem kleinsten Level. Ja? Damit ist aber nicht das Endgerät gemeint, was sich mit einem Access Point verbindet, der dann über das Freifunknetzwerk mit anderen kommuniziert. Da kannst du natürlich eine Firewall reinmachen.
Also ich würde das tatsächlich überall so anbieten. Ich kenne das auch aus anderen Freifunkfirmwares, wo es halt tatsächlich ein Netz gibt, wo man nur ins Internet kommt und auch nicht mit anderen Geräten interagieren kann. Das ist natürlich blöd, wenn man irgendwie Raspberry Pi oder irgendwas noch mit anschließen möchte, um dann einen Webservice anzubieten, den würdest du ja nie erreichen können in so einem geschützten Netzwerkbereich. Deswegen finde ich das gut, wenn es quasi zwei Netze gibt, die dann angeboten werden. Eins für wirklich Endgeräte, die wirklich nur konsumieren wollen, aber wir wollen ja auch ein Netz haben, wo die Produzenten genauso gleichberechtigt sind.
Aber da gibt es keinen Regulierungsbedarf, um das Peer-to-Peer-Agreement zu ändern.
Nein, nicht zu ändern, einfach nur optional noch hinzuschreiben, dass es auf jeden Fall möglich ist, weil momentan, nimm mal noch, es gibt halt, sage ich mal, jetzt nicht Fanatiker, aber sage ich mal, die Wort für Wort, das, was geschrieben ist im Pico-Agreement für das gesamte
Freifunknetz. Es gibt da übrigens noch einen Punkt 5 oder so, wo drin steht, hier kann die Community noch Ergänzungen hinschreiben. Also genau. da muss man jetzt gar kein großes Fass aufmachen.
Man redet hier nicht von einer kompletten Revolution.
Sondern nein, aber also was du bislang geschildert hast, das hat mit dem Peering nichts zu tun. Da geht es jetzt wirklich nur darum, dass jemand das Freifunknetz nutzt, um ein privates Netz an das Freifunknetz anzuschließen. Und da geht es nicht um Peering.
Nein, es geht eigentlich nicht um Peering, aber wie gesagt, es gibt Personen oder Freifunker, Freifunkerinnen, die das Pico-Peering-Agreement so verstehen, dass der gesamte Netzwerkverkehr, egal ob zum Endgerät oder von einem Gerät zum anderen Gerät, komplett offen und ungefiltert sein muss.
Dann sollten wir die Diskussion vielleicht mal an geeigneter Stelle, wenn wir jetzt den Grip nicht lösen können, an geeigneter Stelle führen.
Ich habe das schon verstanden, dass das nicht mit dem Peering an sich zu tun hat. Es wird einfach nur so, ich habe da etwas, was da vorliegt, das passt mir und das wende ich jetzt und das in meiner Argumentation an und sage, nein, ihr dürft auf jeden Fall das nicht machen, weil ich möchte auch die Endgeräte alle sehen und hören. Ja.
Dann, ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr.
Genau, wir sind schon bei Minute 27.
Dann müssen wir jetzt noch ganz kurz reden. Wie geht's denn jetzt so? Wie geht's denn der Berliner Community und was habt ihr als nächstes vor?
Oh, Berlin hat jetzt was ganz Großes vor. Ui. Jetzt im Endeffekt nach 20 Jahren, jetzt schon gut, hat man sich jetzt überlegt, ob es auch mal an der Zeit ist, so ein bisschen erwachsener zu werden und aus dem, ich sag's mal, elterlichen Schutz des Fördervereins ein bisschen hervorzukommen. Und selbst jetzt ein bisschen Freifunk offiziell zu machen. Daher ist jetzt...
Naja, Freifunk offiziell, sowas gibt es
ja
nicht.
Naja, offiziell
gibt heißt... Es gibt ja kein Zertifikat,
es drauf steht, es approved. Genau. Naja, es gibt schon was Offizielles, und zwar, wenn es nämlich zu einer Vereinsgründung kommt. Also das ist nämlich jetzt gerade der Punkt. Gerade um auch Arbeit dem Förderverein abzunehmen und auch selbstständig die Community in Berlin vertreten, beziehungsweise nicht vertreten.
Ja, es geht wahrscheinlich so darum, um mit Rathäusern reden zu können oder halt Fördermittel bekommen zu können oder gefördert werden zu können. Das sind ja so die Ziele und Zwecke, die mit Vereinen verfolgt werden auch, dass man eben so eine juristische Person hat, die halt mal so einen Vertrag unterschreiben kann.
Das stimmt, das ist auch einer der Aspekte, der sehr wichtig ist. Aber ich glaube auch, weil einfach momentan der Freifunk selber einfach noch nie so richtig offiziell präsent ist und immer im Endeffekt der Förderverein Freie Netze dafür gewesen ist, was ja auch klar durch die Gründung und als Schirmherrschaft, als Projektherr, wenn man das so sagen kann, gedient hat. Und man sieht es ja auch in anderen Bundesländern und dass es halt auch Freifunkvereine gibt. Und jetzt sollte auch Berlin diesen Zug, denke ich, machen, um selbstständig die Community voranzutreiben.
Ich glaube, da gibt es noch viel Diskussionsbedarf, den wir hier im Radio gar nicht machen können. Außerdem ist jetzt unsere Sendezeit vorbei. Gut, vielen Dank fürs Mitmachen, Martin.
Dann, Dankeschön. Ich hoffe, deine Befürchtungen und Ängste haben sich alle nicht erfüllt, die du vorher hattest. du lebst auf jeden Fall noch. Und,
Diskussionsbedarf. Ich bin ja im Häutungsraum, also mal gucken, ob ich den Raum noch mit meiner Haut verlasse oder ob ich eskalpiert werde.
Ja. Naja, da legt man nur noch eine überschüssige Haut ab. Also, tschüss!